Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben so viele Spannungen dort, dass ein einzelnes Ereignis, ein Anschlag, ohne dass er zugeordnet werden kann, eine militärische Eskalation auslöst. Und das darf nicht passieren. Und darum bemühen wir uns zurzeit.
Das hat Heiko Maas Anfang der Woche bei seiner Iran-Reise gesagt. Und jetzt haben wir mal wieder ein einzelnes Ereignis. In der vom Iran kontrollierten Straße von Hormus sind zwei Tanker angegriffen worden. Die USA beschuldigen den Iran. Der weist das vehement zurück. Die Eskalationsgefahr ist wieder gestiegen. Wir schauen deshalb gleich mal in den Iran. Wer hat dort eigentlich welche Interessen? Außerdem reden wir über die offenbar schlechteste Koalition, die es seit dem Aussterben der Dinosaurier jemals gegeben hat, wenn nicht sogar noch länger. Die GroKo, die ja eigentlich gar nicht mehr GRO ist, zumindest der Fanclub ist nicht mehr GRO, sondern eher Klei. Aber möglicherweise ist diese GroKo oder Kleiko, Sie wissen schon, ja gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Stichwort Sacharbeit. Was hat also das Kabinett Merkel IV ganz gut hinbekommen? Das klären wir gleich in der Tag am 14. Juni 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Wer ist verantwortlich für die Attacken auf die zivilen Tanker in der Straße von Hormus? Für US-Außenminister Michael Pompeo ist der Fall klar und er geht sogar noch weiter.
This is only the latest in a series of attacks instigated by the Islamic Republic of Iran and its surrogates against American and allied interests.
Also, das sei nur die letzte einer ganzen Serie von Attacken des Iran gegen die Interessen der USA und seiner Verbündeten gewesen. Eine Darstellung, die der Iran zurückweist, und auch die Bundesregierung ist bei der Bewertung vorsichtig und sagt, es gebe keine Beweise. Fakt ist aber, dass die USA jetzt einen Zerstörer in die Region geschickt haben. Das Kriegsgerassel nimmt also zu. Und häufig geht es dabei ja um Interessen. Heute nehmen wir uns mal die Interessenlage im Iran vor. Deswegen habe ich mich mit Reinhard Baumgarten zum Telefonieren verabredet, ein absoluter Kenner der Lage, lange Jahre Korrespondent für uns in der Region, zunächst im ARD-Studio Kairo, dann bis Ende 2017 für den Iran. Herr Baumgarten, wenn wir vom Iran sprechen, dann meinen wir die Führung im Iran. Nur stellt sich auch irgendwie die Frage, wer ist das eigentlich genau, der da im Iran wirklich das Sagen hat? Ist es wirklich der Präsident Rouhani oder doch eher der spirituelle Führer Khamenei?
Also es ist in der Tat eine relativ klare Sache. Hierarchisch gesehen steht der Revolutionsführer Ali Khamenei über allem. Es ist jetzt nicht so, dass er über dem Wasser schwebt, gottgleich ist. Nein, das ist er nicht. Er ist der oberste Rechtsgelehrte, der Walayatul Faqih, wie das im Iran genannt wird. Es gibt ja dort eben die Herrschaft des Rechtsgelehrten und er ist derjenige. Ihm unterstehen die wichtigen Instrumente der Macht. Ganz konkret die Revolutionsgarde, die über 200.000 Mann stark ist, die auch konkret verantwortlich ist für das ballistische Atomprogramm, für das ballistische Raketenprogramm, die stark mitmischt im Atomprogramm, die 40, manche sagen sogar schon 50% der iranischen Wirtschaft beherrscht. Ihm unterstehen darüber hinaus direkt das Justizministerium, zahlreiche Stiftungen, also er ist wirklich der starke Mann. Mhm. Aber er ist auch nicht uneingeschränkt stark, er muss schon auch auf die Kräfte achten, die ihm unterstehen. Und hier wieder ganz besonders eben die Revolutionsgarde.
Mhm. Die Revolutionsgarde, das ist sozusagen eine Armee, eine Privatarmee sozusagen des spirituellen Führers? Oder welche Rolle haben die Revolutionsgarde?
Die wurden ins Leben gerufen noch von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Und deren Zweck und deren Inhalt war es, die Revolution abzusichern. Dann begann ja der Krieg zwischen dem Irak und Iran. Konkret hat der Irak den Iran überfallen, 1980. Und hier übernahmen dann die Revolutionsgardisten eine ganz wichtige Rolle. Denn da, wo die Armee am Ende war mit ihrem Latein oder mit ihrem Persisch, mit ihrer Waffenkunst, Iran, das muss man dazu sagen, unterliegt ja seit 1979 einem internationalen Waffenembargo. Da traten dann eben die Revolutionsgardisten auf den Plan. Sie haben unglaublich viele Opfer gebracht und haben die Revolution letztlich gerettet. Denn die Revolution hätte in diesem Krieg, der 8 Jahre dauerte, auch untergehen können. Und im Laufe der Zeit, insbesondere während der Regentschaft von Präsident Ahmadinejad, der selber ein Revolutionsgardist war, der aus diesen Reihen kam, hat der Einfluss der Revolutionsgarde erheblich zugenommen. Rouhani, um jetzt auf den Präsidenten zu sprechen zu kommen, ist hier relativ relativ machtlos. Er ist keine lahme Ente, aber was die großen Entscheidungen angeht, da steht oben drüber Ali Khamenei und eben seine Helfershelfer, die Prätorianer eben der Revolutionsgarde.
Also es gibt, um das mal zu verstehen, zwei verschiedene Spannungsbereiche. Einmal den Spannungsbereich der weltliche Präsident Rouhani im Zusammenspiel mit dem spirituellen Führer Khamenei und es gibt das Militär versus die Revolutionsgarden.
Ja, so kann man das ungefähr sagen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Fraktionen im Iran. Aber grob gesprochen kann man das wirklich einteilen in die Hardliner. Auf dieser Seite steht der Großteil der Revolutionsgardisten, auch nicht alle, auch da gibt es Gemäßigte. Und auf der anderen Seite stehen gemäßigte Reformer. Das sind keine Radikalreformer, die alles anders machen wollen. Rouhani ist ein Mann des Systems. Der ist von Anfang an, seit 1979, in hohen Ämtern gewesen. Er ist keiner, der den Iran komplett umkrempeln wollte. Aber er ist jemand, der begriffen hat, dass der Iran in die Isolation geschlittert ist, auch aus eigenem Verschulden heraus. Und deswegen kam ja 2015 dann das Atomabkommen zustande, mit dem Segen von Ali Khamenei. Aber die treibende Kraft war eben die Regierung Rouhani. Mhm. Rouhani hat einen gewissen Spielraum, aber in den großen Fragen eben nicht.
Mhm. Wenn Rouhani könnte, wie er wollte, würde er das Atomabkommen auch jetzt trotz der Kündigung durch die USA aufrechterhalten?
Das würde ich nicht beschwören, weil die Aufkündigung des Atomabkommens seitens der USA und damit auch Bruch der UN-Resolution 2231, denn das Atomabkommen wurde zu einem völkerrechtlich bindenden Abkommen durch diese Resolution, bedeutet für Rouhani nicht nur, dass die USA sich nicht dran halten, sondern doch alles, was damit verknüpft wurde. Jeder Fortschritt in Sachen wirtschaftlicher Besserung und so weiter ist obsolet geworden, funktioniert nicht mehr. Deswegen ist auch ein Rouhani inzwischen, nennen wir es mal so, so weich gekocht, dass er anfängt zu drohen, wenn die Europäer uns nicht so helfen, wie wir es brauchen, dann nehmen wir eben Abstand vom Atomabkommen. Was im Grunde genommen kompletter Unsinn ist, weil es bringt dem Iran überhaupt nichts. Die Iraner waren auch vor dem Atomabkommen, das haben auch die US-Geheimdienste festgestellt, nicht in der Lage, tatsächlich in dieser immer wieder angegebenen Zeit, Ausbruchszeit, so wird das ja genannt, eine Atombombe herzustellen. Die Iraner waren weit davon entfernt, eine Atombombe bauen zu können. Und auch die Begründung von Donald Trump, man wolle verhindern, dass der Iran eine Atombombe baut, ist, wenn man tatsächlich das Abkommen nimmt, die Vereinbarungen nimmt und auch die Zusicherungen der Internationalen Atomenergiebehörde, dass der Iran sich an das Atomabkommen hält. Und das wurde 15 Mal wiederholt bisher. Jedes Mal bescheinigt, dass die Wiener Behörde, dass der Iran sich dran hält. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, aus dem Atomabkommen auszusteigen. Und es gibt auch keinen Grund für den Iran, die Urananreicherung wieder hochzufahren, weil sie werden in absehbarer Zeit keine Atombombe bauen können. Sie haben nicht die technischen Möglichkeiten.
Gut, aber jetzt würde ich ja natürlich fragen, der Grund für das Atomabkommen war doch überhaupt erst zu verhindern, dass der Iran die Atombombe bauen kann. Wenn diese Gefahr eh nicht besteht und ja trotzdem sich alle viele Experten einer Meinung sind, dass der Iran grundsätzlich eine ungute Rolle im Nahen Osten spielt, welchen Grund gibt es dann überhaupt auch noch, das Atomabkommen aufrechtzuerhalten? Ist dann nicht vielleicht sogar die Strategie der USA zu sagen, okay, wir erhöhen den Druck auf Iran, dass es möglicherweise eine Revolution von innen kommt, nicht durchaus plausibel?
Ja, könnte man meinen, aber hier kommen wir jetzt zu der Frage, was war erst, Ei oder Huhn? Mhm. Weshalb hat der Iran diese Rolle, die er gerade einnimmt? Und das erfordert eine tiefergehende Analyse. Ich werde versuchen, mich da sehr kurz zu fassen. Der Iran unterliegt seit 1979 einem umfassenden internationalen Waffenembargo. Die einzige Möglichkeit des Irans, sich wirkungsvoll verteidigen zu können, so glauben die Hardliner im Iran, sind die Mittel asymmetrischer Kriegsführung. Der Iran hat keine funktionierende Luftwaffe, die internationalem Standard entspricht, keine funktionierende Marine, die internationalem Standard entspricht, keine funktionierende Infanterie. Der Iran ist waffentechnisch beispielsweise den Golfstaaten Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten weit unterlegen. die in den vergangenen 10 Jahren für Hunderte von Milliarden Dollar Waffen gekauft haben, vor allem in den USA und in Europa. Deshalb beschränkt sich der Iran oder wählt der Iran eben Mittel der asymmetrischen Kriegsführung. Was ist den Iranern gelungen? Die Amerikaner haben Saddam Hussein weggefegt, den Irak besetzt und versprochen, Demokratie einzurichten, nicht eingetreten. Der Iran hat genau diese Fülle nach dem Abzug der Amerikaner 2011 von Obama verkündet gefüllt und ist massiv reingegangen. Der Irak war immer der Erzfeind sozusagen vom Iran. Dieser 8-jährige Krieg hat den Iran massiv geprägt, die Islamische Republik massiv geprägt. Mhm. Und genauso verhält es sich mit dem iranischen Einfluss im Libanon. Das ist das einzige Mittel, von dem die Hardliner überzeugt sind, dass Israel davon abgehalten werden kann, jederzeit und ohne internationale Zustimmung den Iran zu bombardieren.
Warum?
Weil die Iraner seit 1980 die Hisbollah aufgebaut haben, auch das ging auf Ayatollah Khomeini zurück. Und die Hisbollah ist im Grunde genommen die Vorwärtsverteidigung des Irans.
Das heißt, Israel hat so viel mit der Hisbollah vor der eigenen Haustür zu tun, dass sie nicht die Mittel finden, den Iran zu bombardieren?
Das ist die Drohkulisse, ja, die Teheran erfolgreich, in Anführungszeichen, seit Beginn der 80er Jahre aufgebaut hat. Dass sie die Hisbollah mit sehr viel Geld alimentiert, mit sehr viel Waffen versorgt und mit sehr viel Ausbildern ausgerüstet hat. Die Hisbollah ist im Libanon die schlagkräftigste Truppe, militärisch, aber auch als politische Kraft. Und das ist einzig und allein das Verdienst von Teheran. Und das wichtigste Ziel Teherans, wenn es um Hisbollah geht, ist es, eine abschreckende Drohkulisse gegenüber Israel aufzubauen.
Mhm. So. Sie haben gerade das Wort asymmetrische Kriegsführung schon eingeführt. Nichts anderes scheint es ja zumindest zu sein, was da jetzt gerade in der Straße von Hormuz passiert. Zwei Frachter, die offensichtlich angegriffen worden sind, zumindest schwer beschädigt worden sind. Niemand weiß genau, wer dahinter steckt. Die USA beschuldigen den Iran. Passt das ins Bild? Ist es wahrscheinlich, ist es logisch zumindest auch aus Ihrer Sicht, dass der Iran hinter diesen Angriffen steckt?
Ja, das ist durchaus möglich. Ich würde das auf keinen Fall als komplett ausgeschlossen bezeichnen. Aber es ist auch durchaus möglich, dass das ganz andere Kräfte sind. Ich habe ja schon Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angeführt, die seit 10, 15 Jahren massiv aufrüsten, die unglaublich viel Waffen kaufen. Ich möchte nur daran erinnern, die Amerikaner sagen jetzt, es gibt ein Video, das belegt, dass da iranische Revolutionsgardisten sich an einem Öltanker zu schaffen machen.
Ja, da denkt man sofort an Colin Powell, ne? Vor dem UN-Sicherheitsrat.
Ja, ganz genau. Ich saß 2003 in Kairo und habe dieser Pressekonferenz zugeguckt. Damals war ich Korrespondent, zuständig auch für Saudi-Arabien und die Golfregion. Und er kam mit seinen angeblichen Beweisen, die zum Teil auch vom Bundesnachrichtendienst gestammt haben sollen. Und die Welt wurde belogen von vorne bis hinten. Und einer der wesentlichen Kräfte damals war John Bolton. Und John Bolton ist heute Sicherheitsberater von Präsident Trump. Also warum sollte man den Amerikanern so etwas einfach so abnehmen? Es kann sein, dass die Iraner dahinter stecken. Es kann sein, dass irgendwelche saudischen oder emiratischen gedungenen Kräfte dahinter stecken. Ich halte alles für möglich. Es ist ganz offensichtlich so, es gibt Kräfte in der Region, die sitzen sowohl im Iran als auch auf der anderen Seite des Persischen Golfes in den arabischen Staaten, aber auch in den USA, die eine Eskalation offensichtlich wollen.
Mhm. Warum? Wer könnte denn im Iran, um mal beim Iran zu bleiben, wirklich Interesse an einer Eskalation haben? Die dann, Sie haben John Bolton angesprochen, der maßgeblich dafür verantwortlich war oder einer der Verantwortlichen auch letztendlich war, dass die USA den Irak platt gemacht haben, um es mal jetzt ganz salopp zu formulieren. Das ist ja ein Szenario, das dann auch dem Iran drohen könnte.
Nein, dieses Szenario ist völlig unwahrscheinlich. Der Iran ist so unglaublich groß im Vergleich zu Irak. Und die Amerikaner müssten da mit ganz massiven Truppenverbänden rein. Das geht in die Hunderttausende. Aber es gibt ein ganz anderes Szenario, dass nämlich tatsächlich Leute glauben, in der US-Administration, und hier sehe ich vor allem John Bolton und Mike Pompeo, der Außenminister, wenn man den Iran kräftig wirtschaftlich in den Schwitzkasten nimmt, was ja geschieht, und wenn das nicht fruchtet, wenn man mit gezielten Schlägen arbeitet auf die Atomanlagen oder auf die iranische Infrastruktur bis hin eben auch zur ölverarbeitenden Industrie oder auf die Gasindustrie, dass sich dann das Volk irgendwann erheben könnte und das Volk dann irgendwann aufbegehrt und eben dieses Regime der Ayatollahs und der Mullahs stürzt. Das ist eine Kalkulation, die wird angestellt. Meiner Meinung nach ist das eine hochgefährliche Fehlkalkulation.
Wird diese Kalkulation auch im Iran angestellt von Leuten, die das bewusst eskalieren, die hoffen auf eine Revolution von innen sozusagen und damit auch die Kriegsgefahr schüren?
Es gibt Leute, die im Iran ganz bewusst die Eskalation suchen, weil sie Nutznießer der Krise sind. Das sind die Leute, die über das Monopol verfügen, wenn es um den Import von Bentleys geht, von Damenbinden, von Kondomen, von Medikamenten, von Lebensmitteln. Die haben was von dieser Krise, weil die iranische Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Die haben etwas davon, dass das immer weiter eskaliert, weil sie machen den großen Reibach. Was wir beobachten können seit mehreren Monaten ist, dass die USA genauso auch wie Saudi-Arabien Geld hineinpumpen, etwa in die kurdischen Gebiete Irans. Dass die Minderheiten im Iran, das sind ja nicht nur Perser im Iran, das sind ja nur ungefähr 60% sind Perser. Ansonsten ist der Iran ein Vielvölkerstaat. Dass die Minderheiten bewaffnet werden und dass die Minderheiten mit Agitatoren auch bestückt werden. Wir sprechen hier von Kurden, wir sprechen von Arabern, wir sprechen von Belutschen, wir sprechen von Luren. Wir sprechen von den Völkern oben am Kaspischen Meer. Überall ist zu beobachten, dass versucht wird, diese Minderheiten gegen die Zentralregierung aufzustacheln. Besonders stark ist es unter den Arabern im Westen an der Grenze zum Irak und unter den Kurden im Westen an der Grenze zum Irak.
Herr Baumgarten, eine letzte Frage habe ich noch. Alle reden jetzt von der drohenden Kriegsgefahr, von der Gefahr einer Eskalation. Wie ist Ihre Einschätzung? Glauben Sie, die ist wirklich gerade so groß wie lange nicht mehr? Oder ist das doch nur eins dieser permanenten Strohfeuer, um es mal so zu formulieren, die dann auch irgendwann wieder abklingen werden?
Also das Besondere an Strohfeuern ist ja immer die Lage, wo sie sich befinden. Und wenn man bedenkt, dass der gesamte Raum um den Persischen Golf herum im Grunde genommen wirklich ein explosives Pulverfass ist, dann kann eben ein Strohfeuer auch zu einem Flächenbrand oder zu einer größeren Explosion führen. Insofern stimme ich schon dem zu, was Heiko Maas bei seinem Besuch in Teheran gesagt hat. Man muss mit allen Mitteln verhindern, dass es zu einem unbeabsichtigten Krieg auch kommt. Es kann eskalieren, ohne dass beide Seiten das wirklich wollen.
Herr Baumgarten, es war wie immer sehr erhellend, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Empfehlen Sie mich weiter.
Dass ich und viele andere in diesem Saal und auch außerhalb nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind, liegt nicht daran, dass die schlampig gearbeitet haben, sondern dass nach 12 Jahren Angela Merkel mit 8 Jahren großer Koalition wesentliche Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind, liebe Genossinnen und Genossen. Wo keine sind, kann ich keine aufschreiben. Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen.
Hatten Kevin Kühnert und Co. also doch recht mit ihren Warnungen vor der Neuauflage der Großen Koalition. Das legen Umfragen zumindest nahe. Die Unzufriedenheit, die ist groß bei den Bürgern. Doch heute, nach der Klausurtagung der Fraktionsspitzen von Union und SPD, ganz andere Töne. Love, Peace and Harmony.
Ja, wir haben Lust darauf, weiterzumachen und gut weiterzumachen.
Und die Ergebnisse unterstreichen ja genau das, den Willen, dass diese Koalition erfolgreich arbeitet.
Und ich glaube, diese Selbstvergewisserung, dass gutes Regieren sich auch für dieses Land lohnt, war uns wichtig zu betonen.
Und das ist das Ergebnis dieser Tagung.
Oder anders gesagt, die GroKo ist besser als ihr Ruf. Man will noch was gemeinsam auf die Beine stellen. Deutschland zukunftsfähig machen. Bevor wir gleich schauen, wie es weitergeht, erstmal der Blick zurück. Und zwar zusammen mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Volker.
Hallo Philipp, ich grüße dich.
Also Volker, was steht nach ein Vierteljahren GroKo auf der Habenseite?
Ja, im ersten Moment würde man natürlich meinen, so viel kann das gar nicht sein, weil wir haben viele Streitpunkte, Erinnerung, die Asylpolitik, die Flüchtlingspolitik, da ging es ja immer nur hin und her, weiten Teilen auch in der Union, sodass man das Gefühl haben konnte, Mann, oh Mann, da ist überhaupt nicht viel passiert. Aber dann hat die Union hier beispielsweise am 11. April nach einem Jahr ein Bilanzpapier vorgelegt, was diese große Koalition erreicht hat und noch auf den Weg bringen will. Und das sind dann am Ende doch tatsächlich 5 Seiten. Und da werden dann wirklich viele Punkte genannt. Das Baukindergeld, die Mütterrente, der soziale Wohnungsbau, wo man sich verständigt hat, die Pflegepersonalstellen, die 13.000, die gebildet werden sollen, die schnelleren Arzttermine, die gerade umgesetzt werden, die Mütterrente, habe ich schon gesagt, die Beitragssenkung in der gesetzlichen Krankenkasse, das erhöhte Kindergeld, das ab Juli kommen wird. Und da gibt es noch eine ganze Reihe Punkte mehr, die tatsächlich umgesetzt wurden. Aber all diese Punkte sind in diesen Streitereien, die es natürlich in der Koalition immer wieder gegeben hat, untergegangen, zumindest in unserer öffentlichen Wahrnehmung. Und dann kommt noch ein zweiter, tatsächlich gewichtiger Punkt hinzu. Das sind zwar alles Vereinbarungen, aber meistens sind es Vereinbarungen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sodass man an keiner Stelle wirklich sagen konnte, wow, da passiert etwas für dieses Land, sondern es gibt diese Vereinbarung, aber sie sind jeweils nicht der große Wurf, den viele in den einzelnen Punkten tatsächlich doch erwartet hätten.
Ja, bezeichnenderweise hast du ja mit dem Baukindergeld angefangen. Das ist ja eine Maßnahme, die sehr umstritten ist im Sinne von teuer, aber der Zweck ist, naja, sagen wir mal zweifelhaft. Andere große Themen, zum Beispiel Klima und Digitalisierung, fällt mir da ein. Das sind Themen, bei denen die Bürger doch das Gefühl haben, da liefert die Große Koalition seit Jahren nicht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen. Ich glaube, gerade das Thema Digitalisierung, das ist ja heute wieder aufgerufen worden. Da gibt es ja jetzt den großen Punkt für die 5G-Zukunft im Lande, also die tatsächlich die flächendeckende Versorgung mit 5G-Infrastruktur, die jetzt angestrebt werden soll. Aber das Thema hat man tatsächlich schleifen lassen. Man hat auch die zuständigen Unternehmen nicht in die Pflicht genommen für den schnelleren Ausbau der Infrastruktur. Und beim Thema Klima kommt tatsächlich hinzu, das wurde überlagert von dieser elendig langen Dieseldebatte und der Frage, wie man die deutsche Automobilindustrie und damit die Arbeitsplätze schützt, da hat man sich zu wenig bewusst gemacht, dass das tatsächlich ein ernsthaftes Thema ist, das die Menschen auch interessiert, wo die Menschen tatsächlich auch Fortschritte haben wollen im Land. Und eben man hat sich dann von den Argumentationen der Automobilindustrie dann doch zu sehr auf deren Seite ziehen lassen. Und das wirkt sich jetzt bei allen Umfragen natürlich negativ für die Koalition aus. Und die Strafe bekamen sie ja bei der Europawahl, wo die Grünen einfach die stärkste Partei fast geworden sind.
Und dennoch wurde ja heute ganz klar, dass zumindest was die Fraktionsspitzen angeht, dass man da ganz klar den Willen hat, jetzt weiterzumachen, für im Sinne der Bürger gute Sacharbeit zu leisten. Wo muss denn die GroKo jetzt noch liefern?
Ja, fange ich erstmal damit an. Schauen wir uns doch mal an, warum sie das tun. Natürlich stehen zumindest zwei der drei Parteien, die sie an dieser Koalition beteiligt sind, nämlich die Union und auch die SPD, stärker natürlich die SPD.
Also die CDU und die SPD.
Ja, die CDU und die SPD. Ja. Ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, müssen beide Parteien fürchten, abgestraft werden, müssten fürchten, dass die Grünen eventuell stärkste Partei werden könnten. Also geht es darum, Augen zu und durch, Zeit zu gewinnen, versuchen durch praktische Politik wieder mehr Punkte aufs eigene Lager sammeln zu können und die Stimmung im Lande wieder umkehren zu können. Und insofern hat man sich natürlich jetzt auf die Fahnen geschrieben, mehr praktische Umsetzungspolitik. Da gab es dann drei Elemente, die heute beschlossen wurden. Also noch mehr Dynamik in der Pflege, wo ja schon einiges auf den Weg gebracht wurde. Aber klar ist, dass da tatsächlich noch mehr passieren muss. Das ist dann heute alles auch schön luftig formuliert. Aber es ist der Anspruch, dass man da noch mehr tun möchte. In der Wirtschaftspolitik, auch da sind heute wieder 7 Seiten verabschiedet worden mit einem Programm, wo man der Wirtschaft und den Bürgern unter die Arme greifen will. Da taucht dann das Kindergeld wieder auf, beispielsweise als Entlastung für die Bürger. Und eben in der Digitalstrategie, wo mehr passieren soll. Also es wird ein Bild von Dynamik erzeugt nach dem Motto, diese Koalitionen, das haben die O-Töne, die du eingespielt hast, ja am Anfang schon schön gezeigt. Diese Koalition steht jetzt geschlossen da und will in den nächsten Wochen und Monaten handlungsfähig sein.
Und geschlossen heißt dann wahrscheinlich wieder kleinster gemeinsamer Nenner, was ja nicht immer schlecht sein muss per se. Dennoch die Frage, es gab ja nach der Wahl diese große Vision bei vielen, Vision ist immer so ein blödes Wort, aber diese Vorstellung, jetzt kommt mit Jamaika was Neues, was wir noch nie hatten und dementsprechend auch in vielen Bereichen auch ein Politikwechsel. Wie wäre das eigentlich gewesen? Was hätten wir mit Jamaika bekommen, was die Große Koalition nicht liefert?
Na, ich weiß nicht. Jamaika haben wir jetzt so ein Bild, das ist für uns auch alle die große Illusion, was der Name ja schon mit sich bringt. Da hätte jetzt vieles anders werden können, aber schauen wir uns doch mal die Partner dieser Jamaika-Koalition an, FDP, Grüne und die CDU. Da hätte es ja auch viele Bremsfaktoren gegeben, das wären im unwahrscheinlichsten Fall auch wirklich die großen Würfe geworden, sondern auch ein tatsächliches Klein-Klein, weil natürlich jede Partei ihre Interessenlage in so einer Situation durchsetzen und einzubringen versucht. Also da ist, es ist wahrscheinlich ein trügerisches Bild zu glauben, mit Jamaika wäre vieles anders geworden. Natürlich ist diese große Koalition ein Stück weit verbraucht und das merkt man ja auch daran, dass beispielsweise heute die großen Themen wie die Grundrente oder wie es mit dem Soli weitergeht, die wurden nicht angesprochen, weil man genau weiß, die kriegt man jetzt auf die Schnelle nicht gelöst. Da hängen Grundsatzfragen dahinter, die wurden doch mal in die Zukunft verschoben. Und nichts anderes wäre es tatsächlich an der Jamaika-Koalition gegangen. Auch die hätte im alltäglichen Klein-Klein viel mehr Probleme vor sich hergeschoben, als Lösungen produzieren zu können.
Weil die Mehrheitsverhältnisse ebenso sind, wie sie sind, nämlich kompliziert. Wenn wir das alles in einen Topf werfen und du müsstest heute einen Kommentar schreiben, was würdest du sagen? Aufhören und Neuwahlen, um vielleicht klare Verhältnisse herbeischaffen zu können? Oder doch jetzt durchziehen bis 2021, Abarbeiten des Koalitionsvertrages ganz solide und dann die großen Visionen für später aufheben?
Naja, wenn also diese große Koalition durch das, was in den vergangenen Wochen passiert ist, tatsächlich kräftig durchgeschüttelt wurde und man sich jetzt darauf besinnt, dass es darum geht, Lösungen zu finden und nicht übereinander herzuziehen, dann würde ich Ihnen nochmal eine Chance einräumen wollen, aber tatsächlich nur eine begrenzte Chance, um zu sehen, passiert da jetzt tatsächlich was im Interesse der Bürger und der Fragen, die geklärt werden müssen, oder vertagt man sich in allen Themen wieder von Mal zu Mal? Denn das ist die entscheidende Frage. Es kommt darauf an, stehen da am Ende Lösungen, die akzeptiert werden und tragfähig sind, und gibt es Fortschritte in der Politik oder bremst sich die Koalition oder die Koalitionspartner gegenseitig aus? Wenn das der Fall wäre, würde ich sagen, dann wäre es Zeit für Neuwahlen.
Dann wird auch im Hause Findhammer die Revisionsklausel gezogen, sozusagen.
So ungefähr.
Vielen Dank, Volker.
Gerne.
War heute mal wieder ein bisschen länger als sonst, aber ist ja Wochenende, da haben Sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zum Anhören dieses Podcasts. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder sonstige Anmerkungen haben, dann können Sie das tun. Am besten schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Philipp May. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis bald und tschüss.